zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Wir sind zurück mit einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast. Und ich freue mich, dass wir heute auch wieder mit einem tollen Gast hier sitzen. Das Thema der Folge ist heute seelische Gesundheit im Wandel, warum Politik jetzt handeln muss. Zu Gast habe ich heute Rodion Bakum. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und vor allem ist er seit 2022 SPD-Landtagsabgeordneter und sitzt dort unter anderem im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit den Schwerpunkten seelische Gesundheit und Klimagesundheit. Rodion, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Lars, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Und wir begrüßen Simone. Schön, dass du da bist.
Hallo Lars.
Guck mal, wie du dich freust. Ist einfach schön mit mir hier, ne? Zu sitzen. Schön mit dir. Wir möchten heute einfach mal darüber sprechen, wo wir allgemein in der Gesellschaft und auch politisch in Sachen seelischer Gesundheit stehen und warum wir noch längst nicht da sind, wo wir eigentlich sein müssten. Und ja, ich habe dich jetzt schon mal vorgestellt. Du bringst das Thema vor allen Dingen jetzt mit in die Politik. Mhm. Und da würde ich jetzt als allererstes mal reinstarten. Da gehen wir mal an den Anfang deines Werdegangs oder den letzten Punkt. Wie prägt dich so deine klinische Erfahrung in der Psychiatrie heute in deiner politischen Arbeit?
Total. Also ich habe sowohl im Job vorher als auch jetzt in der Politik gesagt, wenn mich Leute fragen, wieso machst du das eigentlich, dann sage ich immer, weil ich die Menschen mag. Und das jetzt könnte ein abgedroschener Spruch sein, aber es ist tatsächlich so, einerseits, wenn du als Arzt in die Psychiatrie gehst, und es war auch eigentlich nicht mein Wunsch, da reinzugehen. Ich bin da reingekommen, weil ich im praktischen Jahr in Rehde im Kreis Borken das quasi gemacht habe, um es mal zu sehen, um es auszuprobieren und mich dann Oberarzt wirklich für das Fach begeistert hat. Und ich aber auch gleichzeitig gemerkt habe, die meisten Ärzte, die wollen so mit Psychiatrie nichts zu tun haben. Also es ist ein besonderer Bereich. Und du musst echt die Menschen mögen, damit du auch mit denen arbeiten kannst. Und Politik ist nicht viel anders, weil da lebst du natürlich auch viele Menschen, die anspruchsvoll sind, schwierig. Da zusammenzuarbeiten, das ist schon eine Herausforderung. Und ich erzähle gerne eine Anekdote, als ich in der Psychiatrie damals in Rehde, Zentrum für seelische Gesundheit, angefangen habe. Da war ich noch ehrenamtlich im Rat der Stadt in Mülheim an der Ruhr. Und dann bin ich, weil der Weg so ungefähr eine Stunde weit ist, dann in die Fraktionssitzung gegangen, sozusagen nach meinem ersten Arbeitstag oder nach meinem zweiten. Und war leider ein bisschen zu spät, weil es halt Stau gab auf der Autobahn. Und der damalige Fraktionsvorsitzende fragte dann vom ganzen Saal, als ich reinkomme, und haben sie dich entlassen? Und ich habe zurückgebrüllt, nee, nur verlegt. Dann haben alle anderen gelacht.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie lange hast du, sag ich mal, stationär gearbeitet?
6 Jahre insgesamt. Also für den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie machen wir auch mindestens 1 Jahr Neurologie. Das habe ich sozusagen zuletzt gemacht in der Reha-Klinik in Essen-Kettwig. Und davor eben ungefähr 4,5 Jahre, fast 5 Jahre in Psychiatrie. Einerseits in Rehde im Kreis Borken und dann aber auch über 3 Jahre in Gelsenkirchen.
Simone, ihr als Träger für Kliniken, Praxen, wie wichtig findest du es, dass in der Politik Menschen sitzen, die halt auch Ahnung von der Thematik haben?
Was soll ich jetzt darauf sagen? Wenn nicht sehr wichtig, natürlich ist das total wichtig. Zumal wir es ja in der Psychiatrie, vielleicht kannst du das bestätigen, auch schlicht immer noch mit Stigmatisierung zu tun haben. Und Themen, die stigmatisiert werden, die werden in allen Bereichen des Lebens ganz gerne mal, tja, vielleicht jedenfalls nicht mit der gesamten Aufmerksamkeit behandelt, wie man das tun sollte, weil sie dann eher lieber weggeschoben werden. Und so ist es bei uns auch natürlich.
Kann ich absolut bestätigen. Also ich weiß, als ich dann frisch in den Landtag gewählt wurde, haben Leute aus meiner Fraktion gesagt, endlich haben wir auch einen Arzt da, weil der einzige andere Arzt ist eben der Vorsitzende der Braunen Partei im Landtag. Der Landesvorsitzende, der zuvor als Hausarzt gearbeitet hat, der ist nicht viel älter als ich, also auch ein relativ junger Mann. Und der natürlich während der Corona-Pandemie viel erzählen konnte, was ohne Widerspruch blieb oder zumindest nicht mit der gleichen Glaubwürdigkeit, weil er eben Arzt ist. Und deswegen war es meine Aufgabe vom ersten Tag an sozusagen dagegen zu halten, dagegen zu reden, obwohl ich neu im Landtag bin und war, noch keine herauskommende Position in dem Sinne. Ist es bis heute so, dass ich bei Gesundheitsthemen, insbesondere seelische Gesundheit, eben dann auch reden soll und darf, Das war für mich eine Ehre und ich natürlich merke, dass ich da eine positive Rückmeldung kriege, weil ich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit durch den Job habe, in dem ich gearbeitet habe. Und natürlich hat Simone recht, ich rede viel über seelische Gesundheit im Landtag und wir wissen aus der Forschung, dass du einerseits, indem du darüber redest, die Stigmatisierung natürlich in gewissen Teilen abbauen kannst, indem du informierst, indem du aufklärst, aber gleichzeitig stigmatisieren wir mit, wenn wir darüber reden. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Ich beginne in der Regel reden zu dem Thema dazu, dass ich sage, jeder Zweite hat im Laufe seines Lebens eine seelische Erkrankung. Das ist eine alte Studie, sind dann 42%, die festgestellt wurden. Kann man jetzt sagen, okay, ist vielleicht nicht ganz jeder Zweite, aber ich versuche das auch einfach darzustellen. Und jeder Dritte hat auch, oder jeder Vierte bis Dritte im Laufe des Jahres eine seelische Erkrankung. Das bedeutet aber, dass die andere Hälfte im Laufe ihres Lebens als Angehöriger, Freund, Freundin eben mit diesen Themen zu tun hat. Und das bemerke ich schon, zumindest auch in meinem Umfeld, das beeinflusst sich natürlich positiv. Es ist einfacher, über diese Themen zu reden. Aber natürlich in weiten Teilen der Gesellschaft wird das noch verschwiegen. Das habe ich insbesondere im Münsterland dann auch eben gelernt, dass in bestimmten Gruppen auch einfach nicht drüber gesprochen wird. Und wenn es da ein bisschen schwierig wird, dann geht er halt ins Krankenhaus. Und das ist natürlich das Krankenhaus und eben nicht das, wo man eben Menschen mit seelischen Erkrankungen behandelt. Aber es beginnt zum Beispiel alleine schon in den Begriffen, dass wir von seelischer Gesundheit und nicht irgendwie von psychischen Erkrankungen, Psychiatrie sprechen, weil das sofort Ablehnung auslöst. Und wenn ich von Seele rede, hat jeder ein positives Gefühl dabei, obwohl es die gleiche Bedeutung hat.
Wobei Psyche ja einfach Seele bedeutet, übersetzt.
In Griechisch, genau. Deswegen. Genau. Ja. Also allein durch die Wortwahl können wir schon positiv etwas beeinflussen.
Ja, Wortwahl. Simone, du bist da auch eine Spezialistin, immer mal wieder zu sagen, vielleicht nutzen wir auch mal ein anderes Wort dafür oder vielleicht beleuchten wir das von der Warte her. Wie ist deine Erfahrung so im Alltag, gerade was die Wortwahl angeht in diesem Bezug?
Hatte ein Erlebnis in Bottrop. Wir haben ja, Valeara hat ja die Keimzelle in Bottrop. Und damals, als wir anfingen, hatten wir einen kleinen Standort, knapp 70 Mitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt, haben aber damals schon angefangen, uns, naja, gutes Marketing zu machen, weil eine unserer Visionen von Anfang an die war, zu sagen, wir wollen wirklich gegen die Stigmatisierung arbeiten. Also haben wir Jute-Taschen entwickelt. Mhm. Auf der einen Seite steht das Logo, natürlich. Auf der anderen Seite stand der Satz, Angst beginnt im Kopf, Punkt, Mut auch. Ich finde den Spruch sehr, sehr schön.
Voll.
Und dann gab es so einige Verwaltungsmitarbeiterinnen, alle sehr jung, alle irgendwie Anfang 20 oder so. Und ich habe die Taschen rumgezeigt und habe dann gefragt, und, wie gefällt dir die? Hast du sie schon getragen? Dann guckte mich eine Frau an und sagte, was? Nee, wenn ich die nehme, dann denkt doch jeder, ich bin Panne im Kopf. Aus dem Ruhrgebiet kommt, musste ich sehr lachen. Ich fand das sehr lustig, aber gleichzeitig war es, und sie verdiente ihr Geld bei Valeara. Mhm. Also die Identifikation dazu, was machen wir eigentlich, war selbst bei den Mitarbeitern dann noch nicht so vorhanden, wie wir uns das damals gewünscht haben. Ich würde behaupten, heute ist das anders. Wir sind mittlerweile mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mittlerweile deutschlandweit an allen Standorten. Aber das Psyche gleich Panne im Kopf.
Das ist halt das Wording, was offen, also oft so ist, das merke ich auch hier, wenn wir Interviews führen, wenn wir mit Leuten sprechen, es ist immer ganz oft, ja, verrückt ist ein Wort, was ganz viel passiert, dann kenne ich das aus meiner Vergangenheit, dieses Jahr, der hat nicht alle Tassen im Schrank und da geht irgendwas nicht sauber, dann ist auch immer so Psychiatrie gleich Klapse, das sind ja auch noch so Sachen, ich finde, das Wording hat sich natürlich viel verbessert in den letzten Jahren, wie siehst du das?
Absolut. Also ich kann aber, obwohl ich ja sozusagen zu den jüngeren Ärzten an der Stelle gehöre, sagen, selbst ich kriege das ja mit. Ich sag mal als Beispiel Rehde. Da habe ich mal einen Scherz gesagt, da gibt es die Klinik, da gibt es die Gudula-Kirche und alle haben sich drumherum angesiedelt. Wird der Ministerpräsident mir jetzt wahrscheinlich übel nehmen, weil er daherkommt. Aber so haben die Rehder durchaus selber gescherzt. Aber der Punkt ist, dass im Kreis die Leute ja gesagt haben, der muss nach Rehde gehen. Und jeder wusste Bescheid, wohin. Oder nach Telgte.
Bei uns war immer Telgte links ab. Weil wir kamen aus Warendorf und dann hieß es ab nach Telgte links ab. Und Telgte, das muss man sich so, das ist so.
Längerich, Amelsbüren in Münster. Also das heißt, die Stadtteile oder in Gelsenkirchen dann die Munkelstraße. Die Stadtteile, die Straßen standen sozusagen für diesen Begriff. Und jeder so sofort hab acht. So, da kann ich zumindest in meinem Umfeld immer dafür gesagt, naja, was ist denn in der Munkelstraße? Du meinst das Krankenhaus? Ja, ist okay, dann rede doch darüber.
Ja.
Also allein diese Entspannung sozusagen reinzukriegen, das kriegen wir auch nicht über ein paar Tage, selbst nicht über ein paar Jahre hin. Das muss eben in den Köpfen ankommen, dass man ganz gelassen darüber reden kann, dass man eben nicht sozusagen dann negative Rückmeldung kriegt, aber das ist einfach auch ein Generationenthema. Und deswegen bin ich sehr dafür, so habe ich es auch gelernt, die Dinge klar zu benennen. Du fährst eben halt in die Klinik für seelische Gesundheit und nicht nach Rede. Das ist ganz entscheidend, das sage ich, wo mit der Sprache sozusagen beginnt das Denken. Manche würden es auch umgekehrt sagen, aber es hängt einfach eng zusammen. Und dann bist du irgendwann in der Politik, wo viele, also da sorge ich zumindest in meinem Umfeld für, wenn sehr abschätzig dann über, das ist über alle Parteien hinweg, ja im allgemeinen Sprachgebrauch von Junkies die Rede ist, Alkoholiker oder so weiter. Nein, das ist ein Mensch mit einer Suchterkrankung. Die Erkrankung ist nicht das, was ihn ausmacht. Man kann sie behandeln. Aber bis man da soweit ist, das wird noch sehr lange dauern. Aber ich bin zumindest mit vielen weiteren Mitstreitern, die sitzen ja hier auch am Tisch, kämpfe ich dafür, dass diese Begriffe sich auch ein bisschen in den Köpfen ändern.
Ja, und ich hoffe auch mal, dass wir uns nicht wieder zurückbewegen in Zukunft bei unserer politischen Lage.
Da stimme ich dir zu, das ist die Gefahr. Ich sag mal, da gibt es natürlich auch die These, das hat ja Simone vorhin gefragt. Ich glaube schon, dass die Situation rund um seelische Gesundheit besser geworden ist. Das sehen wir anhand der Diagnosen. Es werden immer mehr Diagnosen, aber nicht, weil die Menschen kranker werden oder zumindest das nicht belegt.
Weil es sichtbarer ist.
Weil es sichtbarer wird, weil die Menschen eher sich behandeln lassen. Und gleichzeitig, wenn eine Gesellschaft sozusagen Fortschritt hinlegt, jetzt im Bereich Gesundheit, gibt es natürlich auch immer Menschen, die sich gegen diesen Fortschritt wehren. Dafür gibt es natürlich auch zumindest eine politische Partei, die sich gegen Fortschritt wehrt. Und das sehen wir dann in allen Belangen unter dem Stichwort Kulturkampf. Zum Beispiel eben Menschen, die dann nicht in Anführungsstrichen als normal gelten, ganz schlimmes Wort,
ja,
dass die dann eben auch ausgegrenzt werden aus dieser Gesellschaft und das kann viele Merkmale beinhalten. Eins ist eben davon die seelische Gesundheit.
Das Wort normal ist sowieso ganz schlimm, das kenne ich ja immer auch aus der Queer-Community. Es ist auch immer schwierig, das Wort normal dort auch zu verwenden. Wo ist es schwieriger, über seelische Gesundheit zu sprechen? Im Behandlungszimmer oder im Parlament?
Also offen gestanden, das mag paradox klingen, weil natürlich Menschen, die zumindest freiwillig in die Klinik kommen, ja dennoch nicht von vornherein immer offen sind. Und natürlich hatte ich Patienten, die durchaus auch, schlimmes Wort, Psychiatrie erfahren waren. Das ist ein Wort, das durchaus selbst in der Community benutzt wird. Aber die sind ja einfach da und die sozusagen dazu überhaupt zu motivieren, Therapie zu machen. Das ist völlig egal, welche Erkrankung. Gerade im Suchtbereich ist das nochmal ein Stück schwieriger, was eben mit der Erkrankung zusammenhängt, dass da immer wieder auch durchaus Rückfälle sein können, aber auch eben gute Erfolge. Aber ich sag mal, das Klassische, der Mann, der nicht über seine Depression sprechen möchte, das habe ich natürlich auch erlebt. Das ist so bis hin zu sehr schwierigen Erkrankungen in Gelsenkirchen, die auch mit dem sozialen Status durchaus einhergehen. Also da habe ich zwei Welten erlebt. Im Münsterland völlig andere Bildungsstandards. Da habe ich immer so ein bisschen plakativ gesagt, da ist die Hausfrau, deren Mann auf Geschäftsreise geht, nicht selten gewesen. Also ich sag mal, das ist zwar auch ein sehr stereotypes Bild im Kopf, aber das habe ich nun mal erlebt und gleichzeitig in Gelsenkirchen Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen, die mit dem Sozialamt jeden Tag im Kontakt stehen, wo die Kinder gefährdet sind, also völlig andere Themen und dennoch das, was sie eint, ist, dass sie natürlich am Ende seelisch auch gesund leben wollen und am Ende in die Klinik kommen, weil sie Hilfe hoffen und erwarten. Und im Parlament wiederum kann ich sagen, naja, wenn ich dann so sage, jeder Zweite hier ist betroffen und dann statistisch mal aufmache, welche Erkrankung hier wie oft im Parlament von 195 Menschen einfach da sein muss und unter uns, ich glaube, die eine oder andere Erkrankung ist auch häufiger da als in der Durchschnittsgesellschaft, aber das ist jetzt eher mein Kommentar dazu, merke ich natürlich, dass gerade bei Abgeordneten, die ja auch dann in der Öffentlichkeit stehen, die sehr darauf bedacht sind, wie werde ich wahrgenommen, nicht selten auch erstmal ein Abwehrreflex kommt. Also ich doch nicht, ne? Ich bin gesund, natürlich kenne ich Leute und so weiter. Indem ich das immer wieder wiederhole und auch selber sage, dass ich das aus meinem Umfeld kenne, merke ich dann doch, dass der andere dann kommt und darüber spricht. Aber am Redepult das zu sagen, da gibt es ganz wenige.
Was ist denn überhaupt der Grund oder der Moment gewesen, wo du gesagt hast, ich will in die Politik?
Ich bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen. Ich komme ja ursprünglich aus der Ukraine. Meine Eltern sind in der Sowjetunion groß geworden, sozialisiert worden. Und als wir eben nach Deutschland kamen, weiß ich durchaus, dass meine Eltern sehr oft Politik geschaut haben, mitgefiebert haben. Die haben sehr sozusagen für die Parteien der links der Mitte mitgefiebert. Ich weiß, meine Eltern haben immer SPD, Grüne wahlweise gewählt. Und so bin ich aufgewachsen, auch durchaus in der Zeit nach Helmut Kohl, wo dann eine rot-grüne Regierung an die Macht kam. Meine Eltern sich wirklich gefreut haben, weil sie gesagt haben, dass sie das Parteien sind, die für Menschen wie uns, gemeint war Zuwanderer oder auch Menschen mit weniger Geld, dass sie uns in dem Sinn unterstützen, dass ich als Kind alle Chancen habe, zum Beispiel einen Bildungserfolg hinzulegen und in diesem Land auch was zu werden. Und mit dieser Prägung bin ich aufgewachsen und mit 18, 19 wuchs dann Interesse an Politik, weil auch in meinem Umfeld einige vom Gymnasium Bräuchemühlheim, wo ich zur Schule ging, dann in den jungen Stadtrat gegangen sind und es immer so ein bisschen mehr Politik dann auch tatsächlich auf dem Schulhof stattgefunden hat. Habe ich dann gesagt, gut, ich möchte auch eine Partei eintreten und Politik machen. Habe mich ehrlicherweise aus dem Bauch heraus dann für die SPD entschieden, weil ich gesagt habe, wenn du mal wirklich Politik machen willst, dann geh doch in die größere Partei und die Chance ist größer, dass du auch deine Ideen umsetzen kannst. Dass dann am Ende ich irgendwann im Parlament lande oder auch Vorsitzender der SPD Mühlheim bin, konnte ich ja dann damals 2009 muss das gewesen sein, noch nicht ahnen, aber würde nichts missen und habe da auf viele Menschen getroffen, die mich gefördert haben und ich meinen Weg gehen konnte. Und deswegen habe ich der SPD auch viel zu verdanken.
Ja, mir geht es ja nicht anders. Ich bin ja auch eingetreten. Wobei ich momentan, ja, kann man auch offen so sagen, ich bin natürlich sehr unzufrieden mit dem, was passiert. Aber mein Beweggrund einzutreten war zum Beispiel zu sagen, ich trete nicht ein, weil ich alles geil finde, was sie gerade machen, sondern ich will daran beteiligt sein, sie wieder dahin zu führen, wo sie hingehört. Das ist so der Grund.
So, und dann hast du auch Einfluss drauf. Und Franz Müntefering hat immer gesagt an der Stelle, naja, wenn du nur Mitglied einer Partei sein willst, mit der du zu 100% übereinstimmst, gründe selber ein und nimm keine zweite Person dazu.
Ja.
Dann passt das. So, insofern muss man viel aushalten, aber ich glaube, solange die Grundwerte stimmen, solange die eigene Partei nicht plötzlich, sag mal, gegen Minderheiten hetzt oder Gruppen gegeneinander ausspielt, kann ich auch in vielen Sachthemen dann auch durchaus einen Kompromiss schließen. Auch das gehört zur Sozialdemokratie dazu, am Ende zu sagen, dass sowohl als auch gilt in der Gesellschaft. Also auch andere können gute Ideen haben, das bringt man zusammen. Ich habe nicht die Weisheit sozusagen, die letzte Weisheit gefressen, sondern zuhören, Kompromisse schließen, auch das gehört dazu und auch das wird immer schwieriger aktuell.
Ja, kommen wir mal zur aktuellen Lage. Mhm. Status quo hier bei uns in Deutschland, Versorgungslage, lange Wartezeiten ist das, was ich jetzt seit Jahren immer wieder nenne, zu wenig Therapieplätze, fehlende Angebote in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Gucke ich auch mal rüber zu Simone, da haben wir ja vor kurzem erst eine Tagesklinik für Jugendliche, für junge Menschen eröffnet und natürlich auch regionale Unterschiede, Land versus Stadt, da haben wir natürlich auch nochmal große Unterschiede. Was kann die Politik da für uns tun? Und ich frage erstmal Simone, was sind noch so Sachen, die dir jetzt einfallen, wo politisch einfach auch noch Themen sind, die angepackt werden müssen?
Naja, ein Thema, wir haben, ich würde sagen, über wahrscheinlich 2-3 Jahre geplant, waren mit den Behörden in Kontakt. Eine Tagesklinik, das hat Lars gerade gesagt, für junge Erwachsene, also Menschen ab 18 bis 29, weil das genau das Raster ist, Transitionsklinik in der Fachsprache. Und es hat einfach annähernd 3 Jahre gedauert, bis wir endlich diese Genehmigung hatten. Ich will gar nicht zu sehr auf Bürokratie und Amtsschimmel und alles, was man da an Begrifflichkeiten jetzt in den Ring werfen könnte, dringen. Aber bei 3 Jahren fehlt auch mir fast ein bisschen die Fantasie, was macht man denn 3 Jahre lang? Warum kann es 3 Jahre lang dauern? Das ist wirklich, es ist einfach schade, weil diese Klinik war eröffnet, Lars hat die Schirmherrschaft übernommen in Bochum, diese Klinik war eröffnet und kurze Zeit später waren wir über Monate ausgebucht. Also wenn wir bei Valeara 1 nicht haben, dann Mangel an Patientinnen und Patienten.
Gehe ich direkt darauf ein, weil ein bisschen habe ich das zumindest miterlebt. In dem Beispiel kann man sagen, das, was ihr anbietet, in Bochum ist das ja, das hat das System bisher nicht vorgesehen.
Das stimmt. Okay,
einfach. Also das ist die relativ einfache, wie doofe Antwort, dass auch die Psychiatrie, auch der Bereich der seelischen Gesundheit sich ja mit den Jahren, Jahrzehnten, ich sag mal seit Sigmund Freud ja radikal geändert hat. Also auch unsere Sicht auf Erkrankung, auf Gesundheit, auf Therapien, Diagnostik. Und bisher ist das ja immer noch so, dass Kinder- und Jugendpsychiatrie bis 18 Jahren zuständig sind. Und danach kommt direkt die Erwachsenenpsychiatrie, wie aber im Grunde, ich sag mal, in dem Bereich 16 bis 25 mindestens oder ihr habt euch für 29 entschieden, ja eine Adoleszenz, also ein Erwachsenwerden haben, wo auch viele mit 25 noch nicht die Reife haben, die einige mit 16 schon aufbringen, allein vom Kopf her. Und das kannte das System bisher nicht. Das gibt's jetzt immer mehr. Ich habe das auch in Duisburg erlebt, wo es in dem Fall 18 bis 25 geht. Das kommt immer mehr, aber auch da ist natürlich, sage ich mal, ein Ministerium zunächst einmal überfordert, wenn jemand mit einer Idee kommt, die aus der fachlichen Sicht korrekt ist, um dann zu sagen, wie passt das jetzt aber in unsere Förderlandschaft?
Okay, einverstanden. Das finde ich fast die einzig zulässige Antwort darauf, muss ich sagen. Weil Innovation zu bringen ist schwierig. So, ja. Das ist schon, ich kann ja ein zweites Beispiel nennen, was wir merken oder was wir jetzt initiiert haben, ist Valeara Remote. Das heißt, Patientinnen und Patienten, die sich rein online wir wollen sozusagen eine virtuelle PIA eröffnen oder haben sie eröffnet und Patientinnen und Patienten können
daran teilnehmen. Kannst du kurz PIA nochmal erklären? Ja. Weil
PIA ist eine psychiatrische Institutsambulanz, das heißt, du triffst da, du kannst bei uns ohne Termin hinkommen, du kriegst sehr, sehr schnell Kontakt zu geschulten Pflegekräften, zu einem Psychiater, eventuell auch zu Ergotherapie, also Spezialtherapeuten, ein Rundumpaket, was nicht zwangsläufig eine langfristige Therapie ersetzt, aber jetzt ganz sicher mal eine Zeit bridgen kann oder dich bei schweren psychischen Erkrankungen einfach wirklich im Kontakt mit anderen Niedergelassenen durch die Zeit trägt. Das ist etwas, was wir in Bottrop, also was wir an vielen Standorten haben, unter anderem in Bottrop. Wir haben so einen Bedarf an Patientinnen und Patienten. Wir schaffen das gar nicht mehr mit unseren Standorten und mit unseren Fachleuten. Also haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal auf Valeara Remote. Jeder kann sich anmelden. Also es gibt ein bestimmtes Verfahren dahinter natürlich. Es gibt ganz viele Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen. Alles gecheckt. Und wir dachten, super, wir können jetzt endlich deutschlandweit Menschen helfen, weil wir eben noch nicht überall Standorte haben. Naja, und jetzt passiert wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast. Naja, Innovationen sind dann immer erstmal irritierend für das System, weil das, was jetzt passieren muss, ist der Erstkontakt, haben wir dann festgestellt, muss persönlich sein. Einverstanden, man kann sich das jetzt auch herleiten und sagen, ja, das macht ja vielleicht auch Sinn. Auf der anderen Seite, bei Corona ging es auch ohne persönlichen Erstkontakt und das ist so schade, dass es dann immer solche Hürden gibt.
Hier habe ich nochmal eine andere Erklärung.
Ah, okay.
Also erstens vielleicht zur Ergänzung PIA für die Zuhörenden. Wenig diplomatisch ausgedrückt, da gehen ja die Patienten hin, die nicht im Wartezimmer beim anderen Facharzt sitzen können. Also nicht wartezimmerfähige Patienten, also schon das, was wir auch in der Psychiatrie, die chronisch Kranken oder die schwerer Erkrankten sehen. Das heißt, wenn er zum Hausarzt geht, wird der Hausarzt nervös, weil er sozusagen alle anderen Patienten womöglich nervös macht. Das kann man, glaube ich, einmal zur Erklärung sagen. Und gleichzeitig das, was du schilderst, völlig korrekt. Und ich finde einen Ansatz gut, den ich auch mitbekommen habe. Und da kommt jetzt nicht einmal Politik ins Spiel, sondern wir haben ja eine ärztliche Selbstverwaltung. Und die ärztliche Selbstverwaltung hat bis zur Corona-Pandemie gesagt, Fernbehandlung geht gar nicht. Per Computer, Telefon, was auch immer. Nee, der Patient muss vor einem sitzen. Das ist noch so was typisch Deutsches, so noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Der Patient muss vor mir sitzen, sonst kann ich ihn nicht behandeln. Das heißt, da haben die Ärzteverbände geblockt, wo vielleicht Politik sogar so weit gewesen wäre, zu sagen, das machen wir. Dann kam die Corona-Pandemie und bei allem, was Schlimmes passiert ist in der Corona-Pandemie, gab es aber natürlich auch einen Innovationsbooster in manchen Bereichen. So auch in dem Fall. Was ich dann schade finde, ist, dass man nach der Pandemie dann sagt,
einfach wieder zurückgezogen.
Wir gehen zumindest einen halben Schritt zurück und sagen, nee, jetzt muss doch zum ersten Mal jemand da sitzen und dann machen wir es digital. Es gibt aber, ich sag mal, das wird sich mehr und mehr durchsetzen, weil auch da auch die Ärzteverbände verstehen mit Politik gemeinsam, wir müssen gewisse innovative Projekte oder Möglichkeiten auf den Weg bringen. Eine Geschichte ist zum Beispiel sogenannte stationsäquivalente Leistung, dass ich also jemand zu Hause behandeln kann. Ja, du lachst schon, weil es funktioniert auch noch nicht so, wie es angedacht war, das weiß ich, das braucht dann Zeit. Aber du kannst jemanden, in dem Falle Menschen, die vielleicht in die PIA gehen, zu Hause behandeln, als wenn er im Krankenhaus wäre. Wird also auch vergütet, muss natürlich entsprechendes Fachpersonal dahin gehen. Aber für sowas kann ich mir vorstellen, dass man dann auch eine Fernbehandlung auf Dauer machen kann. Aber am Ende, und das ist dann auch wieder sehr deutsch, muss das in eine Vergütungssystematik passen. Das ist ja das, also zumindest ein Teil des Problems unseres Systems. Aber Lars hat ja nach der ganz allgemeinen Problematik gefragt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon die Kurve kriegen sollen. Oder?
Naja, aber es ist ja immer schön, das an wirklich ganz griffigen Beispielen zu machen. Und ich bin schon auch versöhnt insofern damit, als dass ich denke, naja gut, von außen gesehen schimpft man immer sehr gerne über das System, über die Politik und so. Aber man sieht ja auch an euch beiden, es gibt sehr viele Menschen, die wirklich auch bewegen wollen. Und es ist auch gut, dass wir in einem System leben, in dem es Regeln gibt und in dem man nicht einfach irgendwas machen kann. Also es ist die wie immer, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Manchmal sollte man fünf gerade sein lassen, würde ich sagen. Auch in der Therapie kann ich ja mal hier aus der Psychiatrie-Alltag berichten, wir behandeln ja auch nicht jeden Tag nach Leitlinien, nach Manualen, die wir so alle gelernt haben. So ein bisschen Intuition und Empathie gehört einfach dazu. Ich würde sogar sagen, ein bisschen mehr als ein Lehrbuch.
Das ist das Thema halt, ne? Das kann man nur individuell behandeln. Und ja, ich bin da auch bei euch, dass man sagt, okay, irgendwo liegt es dann auch in der Mitte, die Lösung und Kompromisse. Man muss dazu auch sagen, wir leben in einem Land, wir sind sehr gut versorgt. Dadurch sind wir aber auch so verwöhnt, dass wir natürlich schneller Ansprüche stellen und schneller merkeln und schneller unzufrieden sind. Was ich halt einfach nicht akzeptieren kann, ist, wir leben aber auch in einem extrem wohlhabenden Land, was viele Mittel zur Verfügung hat und komischerweise können wir auf einmal ganz dolle Mittel locker machen, wenn es drauf ankommt. Warum Leute gerade in diesem Bereich, Und da geht auch mit rein, dass wir endlich das haben müssen, dass psychische Erkrankungen wie eine Erkältung und wie ein Armbruch angesehen werden. Aber warum Leute zum Beispiel mit einer akuten Depression, mit akuten Gedanken, teilweise bis zu 22 Wochen Wartezeit auf einen Therapieplatz haben? Großer Punkt, Kassensitze und sowas. Also, und da jetzt du mal dazu.
Gerne.
Als Mann, also von der Front.
Ja, wenn du schon Mann sagst, ein bisschen Mansplaining an der Stelle. Ich würde dich an einer Stelle korrigieren, was die gute Versorgung angeht. Es ist richtig, dass die Akutversorgung in Deutschland top ist. Akutversorgung bedeutet akute Eigengefährdung, akute Fremdgefährdung und eben Suizidgefahr. Also Eigengefährdung, Suizid vielleicht zur Erklärung. Die Eigengefährdung ist dann vielleicht die Großmutter, die an Demenz erkrankt ist und zu stürzen droht. Die will sich aber nicht selber umbringen.
Ja.
Das ist die akute Eigengefährdung und die akute Fremdgefährdung ist logisch. Jemand, der sozusagen aufgrund seiner Erkrankung jemand anderem Schaden zufügen will. Und eben dann die akute Suizidalität. Jemand, der sagt, und das ist eben bei Erkrankungen wie der Depression, bipolaren Störungen und so weiter, also in so einer affektiven Störung eben das Thema der Suizidalität. Das funktioniert und genauso funktioniert die langfristige Therapie. Wenn ich einmal einen Therapieplatz habe, ob das bei Valiara oder einer Praxis-Tagesklinik ist, dann funktioniert das auch gut, die Therapie. Das Problem, das wir haben, sind die Menschen, die so zwischen 6 und 12 Monaten warten. Genau. Weil du gerade bei den Erkrankungen jetzt aus dem affektiven Bereich, also Depression, hast du das Problem, je länger du wartest und unbehandelt bleibst und ehrlicherweise viele Hausärzte können damit nicht adäquat umgehen, das ist auch die Wahrheit, werden sie immer kränker und die Erkrankung immer schwerer. Und das ist sozusagen die paradoxe Logik. Ich muss in Deutschland erst sehr schwer krank sein, bevor ich tatsächlich in der Regel einen Therapieplatz bekomme. Und ich sage auch immer, jetzt werde ich ein bisschen politisch, wir haben eigentlich eine Dreiklassenmedizin, also privat, gesetzlich und der Kontakt, das gehört auch noch dazu. Also ich kann gesetzlich versichert sein, aber wenn ich jemanden kenne, dann kriege ich auch einen Termin.
Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut, genau deswegen. Also klar, das ist halt, und es funktioniert ja auch.
Genau.
Aber ich habe natürlich, ich achte darauf, wie ich dann schneller auch versorgt werden kann. Man muss einfach sagen, wir haben ein ungerechtes System, was das angeht.
Nur allzu menschlich. Aber das Paradox an unserem System ist, wir haben so viele Fachkräfte wie noch nie in der Geschichte, so viele gut ausgebildete Fachkräfte. Mhm. Die Wissenschaft, die Medizin ist so weit fortgeschritten, sowohl was die Erkenntnisse, Studienlage, aber auch die Apparatemedizin angeht, also auch in der Psychiatrie brauchen wir durchaus mal eine Bildgebung oder ähnliches. Also wir haben so einen immensen Fortschritt und gleichzeitig aber steigt die Diskrepanz, was die Versorgung angeht. Was einerseits damit zu tun hat, dass, wie gesagt, die Sensibilität für die Themen größer geworden ist, die Stigmatisierung zumindest in meiner Bewertung abgenommen hat, die Menschen also eher zur Ärztin, zum Arzt gehen, aber gleichzeitig dieses Thema vorne und hinten nicht funktioniert. Wir haben auch Themen wie Inklusion, die absolut richtig sind, haben aber viel zu viele Plätze für Menschen mit Behinderungen, mit seelischen Erkrankungen. Und letztendlich, das muss man leider zugestehen, ja sozusagen Investitions- und Reformstau im gesamten Sozialstaat, der aber nicht dazu führen darf, dass gerade die Menschen, die am verletzlichsten sind, am Ende in die Röhre gucken. Das sage ich auch ganz klar. Wie man da rauskommt, das ist eine politische Aufgabe. Wenn ich es wüsste, wäre ich vermutlich auch in der Bundesregierung, aber das ist nicht der Fall. Das muss man auch realistisch bleiben, dass das nur allzu menschlich ist, dass man jetzt auch in Ruhe mit den Experten guckt, wie kriegt man das gesamte System gelöst. Wenn du einfache Antworten haben willst, auch wenn sie nicht einfach umsetzbar sind, kann ich sagen, du musst ausbilden ohne Ende, sowohl Pflegekräfte als auch Ärztinnen und Ärzte. Ich bin auch im Wissenschaftsausschuss des Landtages, wo wirklich entschieden wird, wo wie viele Studienplätze sind. Also zum Beispiel wird gerade eine medizinische Fakultät in Ostwestfalen-Lippe, also in Bielefeld, gegründet. Das ist wichtig auch für die Versorgung auf dem Land. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt die sogenannte Bedarfsplanung, das ist Bundespolitik. Da gibt es den gemeinsamen Bundesausschuss, wo Krankenkassen mit Ärztevertretern, Patientenvertretern zusammensitzen und zusammen entscheiden auf wissenschaftlicher Grundlage, was wird vergütet, was nicht und wie viele Fachärzte brauchen wir auf wie viele Einwohner. Total kompliziertes System, hätte längst schon reformiert werden müssen, weil im Bereich Psychiatrie beispielsweise, ich weiß gar nicht, mindestens 15 Jahre alt, die Berechnung natürlich seit Corona sowieso nicht mehr stimmt. Und wir haben noch nicht einmal eine eigene Bedarfsplanung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil man früher gesagt hat, oder man sagt es immer noch, Kinder und Jugendliche sind ungefähr ein Fünftel der Erwachsenen, dementsprechend Fachärzte. Dass aber Kinder und Jugendliche keine kleinen Erwachsenen sind, sondern eigene Erkrankungen haben, das ist in dem System nicht berücksichtigt. Und das sind schon mal große Stellschrauben, die am Ende aber alle mit Finanzierung zu tun haben, wieso dieses System gerade kurz vorm Kollaps steht.
Simone, wie nehmt ihr das im Alltag wahr?
Naja, also wir haben nicht den Fachkräftemangel, den wir noch vor 4 Jahren hatten. Ich führe das darauf zurück, dass wir mit unserem Ansatz und mit dem, wie wir Psychiatrie, psychische Erkrankungen leben, wie wir das nach außen tragen, auch wirklich Menschen erreichen. Also auch Fachkräfte, die sagen, ja, damit kann ich mich gemein machen, aber wir würden viel, viel, viel mehr Patienten behandeln an jedem Standort, wenn wir noch mehr Fachkräfte hätten. Es ist nicht so, also backen kann ich sie mir auch nicht als HR-Verantwortliche. Aber wir haben diese Not, von der anderen Träger berichten, nicht mehr in dem Maße. Da sind wir auch stolz drauf, weil wir da glauben, wirklich irgendwie scheinen ja was richtig zu machen. Aber Pflegekräfte, gut ausgebildete Pflegekräfte, gut ausgebildete Fachärzte sind Goldstaub. Nach wie vor.
Das schönes ist leider Bild. So. Ja.
Das und ich bin diejenige, die den Goldstaub immer einfängt in der Luft.
Das war übrigens das Argument meiner Mitbewerber um das Landtagsmandat, die gesagt haben, der muss im Gesundheitssystem bleiben, den dürfen wir da nicht rausholen. Nee,
das also, ganz sicher, ja. Und wenn, dann kommst du zu uns.
Genau, ja, also vielleicht, wenn ich das kurz sagen darf, Lars, also Valeara ist in der Tat so, zumindest jetzt im Ruhrgebiet und NRW auch ein Begriff, sage ich mal, in der Psychiatrie-Community. Also kann ich ja sagen, früher ZNS Bottrop, das ist einfach... Ihr seid eine große Praxis, mittlerweile seid ihr mehr als eine Praxis, ihr habt ja Kliniken und als Assistenzarzt wusstest du, da gibt es eine gute Bezahlung, eine gute Betreuung und ehrlicherweise auch eine gute Arbeitsatmosphäre. Du hast da keine Nachtdienste, du darfst zwar in der Facharztausbildung maximal 2 Jahre ambulant machen, aber das alles sind Gründe, wieso Valeara, vorher ZNS Bottrop, auch einfach bei Assistenzärzten im Ruhrgebiet darüber hinaus sehr beliebt ist. Und deswegen glaube ich dir sofort, wenn du sagst, ihr habt keinen Fachkräftemangel. Und gleichzeitig gucke ich jetzt als Politiker auf das gesamte System und ich sehe auch die Entwicklung hin zu, in Anführungsstrichen, größeren Praxen, weil die Einzelkämpfer eben viel größere Probleme haben an der Stelle. Aber ich sag mal auch, wenn wir jetzt nochmal kurz gucken, in Deutschland ist das so, kommen wir wieder in Anführungsstrichen zur Bürokratie, ich sag mal ein psychologischer Psychotherapeut, von denen gibt es 4-mal so viele wie Psychiater ambulant oder generell Psychiater. Die müssen natürlich immer erstmal ihre Patienten zum Psychiater schicken, der alles medizinisch untersucht und alles abklärt. Also auch da wieder Wartezeit ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man in dem System auch mal ein bisschen lockerer wird und sagt, naja, jetzt ist hier jemand, der hat ausdrücklich eine affektive Störung, eine Depression. Ja, das kann von der Schilddrüse, das kann von anderen Erkrankungen kommen. Aber der kann schon mal zum psychologischen Psychotherapeuten gehen, bevor ein Arzt sozusagen alle möglichen Untersuchungen gemacht hat.
Du müsstest vielleicht einmal den Unterschied erklären zwischen den beiden, weil ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das...
Alles klar. Also die Psychiater sind Ärzte. Also ich habe Medizin studiert, 6 Jahre, habe dann eine Facharztausbildung, 5 Jahre gemacht.
Ihr verschreibt Medikamente.
Und wir verschreiben Medikamente, also wir lernen die ganze Bandbreite der Medizin. Psychologische Psychotherapeuten studieren Psychologie und machen dann noch zusätzlich, man muss sagen auf eigene Kosten, wird nicht mehr vergütet, sowas wie eine Facharztausbildung, aber eben im Bereich des psychologischen Psychotherapeuten. Und jetzt kommt noch komplizierter, aber eigentlich, was das System helfen soll, wir haben seit einigen Jahren ein reines Psychotherapiestudium. Das heißt, die lernen nicht die ganze Breitbrante der Psychologie, irgendwie Verkehrs-, Gerichtspsychologie, sondern gehen direkt in die Versorgung, sind also direkt approbierte Psychotherapeuten, eben nach Bachelor und Master an der Stelle. Die ersten kommen jetzt auf den Markt, in Anführungsstrichen, das wird das System erleichtern. Und gleichzeitig muss man sagen, das geht ein Stück weit zulasten der allgemeinen Ausbildung. Also wenn man das will, ne, da haben wir jetzt sozusagen die ersten ausgebildet, die eben sich nur darauf konzentrieren. Da gibt es jetzt, das wird jetzt spannend sein, wie sich das in der Versorgung darstellt. Ich habe da schon große Hoffnung, aber man muss halt eben sagen, in der Tat, bisher ist das so. Und da sind wir wieder bei den Ärzteverbänden, nicht Politik, die dann mal sagen, naja, also wir müssen noch immer das Rezept unterschreiben, wir müssen die Impfung geben, was übrigens seit der Corona-Pandemie auch Apotheker machen, ich das gut finde, ausdrücklich als Arzt. Aber wir haben an so vielen Stellen im System eben diese kleinen Kämpfe, wo jeder schaut, dass er sein eigenes...
Aber kann die Politik da nicht auch mehr Druck ausüben, ja, klar, auf diese Verbände?
Ja, geht, natürlich. Also am Ende sind die Verbände ein Stück weit beraten für Politik da. Und dennoch, wenn ich jetzt an die Versorgung denke, wie gesagt, ärztliche Selbstverwaltung, die Ärzte... Und psychologische Psychotherapeuten an der Stelle kümmern sich ja selber um ihre Weiterbildung und Fortbildung und am Ende die kassenärztlichen Vereinigungen um die Vergabe von Sitzen. Und da kann ich dir aus dem Nähkästchen plaudern. Diejenigen, die dann in so einem Vergabeausschuss sitzen, also A, ist auch nicht schlecht, dann jemanden zu kennen. Und wenn dann Psychologe vor einem sitzt und nicht Arzt, dann denkt man vielleicht 2-mal drüber nach. Also es läuft schon so. Das ist auch ein Stück weit Besitzstandswahrung und gleichzeitig muss man sagen, aufgrund des Druckes, den wir im System haben, ist da auch ein Umdenken da. Also auch einfach aus der Not heraus, muss man sagen.
Ich würde an der Stelle einfach nur gerne eine Klammer sagen. Ja, das ist so, wie du es beschrieben hast. Aber ja, es ist in jeder anderen Branche auch so. Also ja, das voll. Ist jetzt nicht typisch Gesundheitswesen. Ich würde sagen, es ist ja typisch Mensch. Genau, es ist einfach so, wir haben diese Beharrungskräfte. Alles, was neu ist, macht uns erstmal Unbehagen und so weiter und so fort. Ich gehe immer wieder darauf, es ist einfach zutiefst menschlich. Doof in der Sache.
Und das ist auch sehr tief deutsch,
ja,
kann
ja,
man auch sagen.
Möglicherweise, ach ja.
Wir Deutschen sind da nicht, auch sehr...
Die Franzosen oder die Holländer jetzt da so
ja,
anders
vielleicht.
Wären.
Vielleicht.
Ja, nicht. Aber um da nochmal politisch zu werden, ich meine, jetzt können wir alle über Karl Lauterbach lächeln, aber der hat ja in seiner Amtszeit, hat er so Geschichten gemacht wie Apotheker dürfen impfen oder Pflegekompetenzstärkungsgesetz, dass die Pflege auch selber Blut abnehmen darf und selber Dinge tun darf, ohne mal den Arzt zu fragen. Wer findet Karl Lauterbach doof? Das sind die Ärzte. So, weil natürlich, auch solche Diskussionen da waren und da muss ich sagen, er hat vielleicht nicht alles erreicht, was er sich sozusagen gewünscht hat, aber der war auch deswegen am Ende so unbeliebt, nachdem er der beliebteste Politiker lange war, weil er die Dinge auch schonungslos gesagt hat. Ob man dann Ärzteverbände sagen wir, als Lobbyisten beschimpfen muss, das kann man politisch diskutieren. Am Ende sind es alles Interessenvertreter, die auch ein Stück weit zum System dazugehören, aber diese Dinge werden ja diskutiert, aber ich kann dir sagen, wenn du Politik machst, hat mein ehemaliger Bundeskanzler der SPD gesagt, du darfst nicht beliebt sein wollen. Du musst die Dinge vielleicht auch mal machen.
Und ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges. Solche PolitikerInnen würde ich mir wieder wünschen. Viel mehr, weil davon haben wir viel zu wenig. Ne? Also die sich trauen, auch mal ein bisschen aufzubegehren. Simone, deine Wünsche an die Politik?
Sie weiß nicht, wo sie anfangen soll. Will ich aus dem Gesicht erschließen? Oder?
Das ist eine gemeine Frage.
Oder Ohnmacht.
Oder Ohnmacht.
Du bist jetzt hier direkt an der Quelle, du kannst jetzt hier auch mal, jetzt nutzt deinen Kontakt.
Ich glaube, wir sind uns da ja einig. Ich glaube, aber es liegt in den Menschen, es liegt im System. Aber wenn wir uns wieder trauen und wenn ich sage wir, dann kann es am Ende nur jeden einzelnen Sachbearbeiter betreffen, auch mal mutig zu sein und sich nicht nur daran festzuhalten, was sagt jetzt die Regel oder dafür, um XY zu machen, brauche ich eine Regel oder ein Gesetz. Das sind wir alle nicht, wenn wir in unserem privaten Leben sind, also als Familienmenschen, die wir ja wahrscheinlich alle sind, Eltern von, Kinder von, gibt es immer Situationen, wo wir sagen müssen, ja okay, das ist die Regel, aber ich muss jetzt hier mal XY machen, damit es vorangeht. Da machen wir es ja auch. Also ich rede nicht von Gesetzesbrüchen, ich rede von auch mal wieder Innovationsgeist reinzulassen und zu sagen, okay, lass es doch einfach mal ausprobieren. Aber ehrlich gesagt, ich höre mir selber zu und denke, das hört sich wie so ein abgeschmackter Kalenderspruch an.
Ich will dir Mut machen, ja, das kannst du auch politisch über Zeit auch durchaus so organisieren. Gleichzeitig hängt das sehr von der Mentalität einer Gesellschaft ab. Und wir sind immer anders als in Finnland, Estland, wo alles digitalisiert ist. Wir sind anders als in den Niederlanden, die ja
wir sind angstgesteuerter seit ein paar Jahren. Ist jedenfalls meine Wahrnehmung.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe schon eine Wahrnehmung, dass wir in Deutschland durchaus quer über alle Parteien weg ein bisschen konservativer und zurückhaltender sind.
Geworden sind, oder? In den Jahren. Also wer sagt das? German Angst? Wo wird das gesagt? In England, glaube ich. Die German Angst.
Da könnte was dran sein. Ich will es aber halt nicht für alle, ich will es nicht pauschalisieren. Das ist ja mein Ansatz zu sagen, ne? Individuell denken an der Stelle. Aber ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, ein bisschen Hoffnung zu machen. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich auch in dem Zusammenhang etwas in meiner kurzen politischen Karriere erreicht habe. Also eins meiner ersten Themen war, ich habe gerade viel über Bedarfsplanung Bundesebene gesprochen. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, und natürlich gibt es Versorgungsgebiete, die sehr stark unterversorgt sind, obwohl vielleicht nominell gar nicht so schlecht. Das hängt eben mit dieser Bedarfsplanung, mit dieser Berechnung zusammen. Aber es war, glaube ich, in meinem ersten oder zweiten Abgeordnetenjahr. Da haben wir einen Vorschlag auf den Tisch gelegt als Opposition, in dem wir dann einen Paragraphen aus dem Sozialgesetzbuch 5 gezogen haben, also ein Bundesgesetz, wonach die Landesregierung in einem Landesausschuss gemeinsam mit Ärztevertretern selber Kassenarztsitze ausschreiben kann, wo sie feststellt, da wird unterversorgt. Also da konnte einmal Landespolitik selber entscheiden. Wir haben diesen Antrag gestellt, kam erstmal sozusagen der Reflex von den regierungstragenden Fraktionen, nee, alles Bundessache können wir nicht. Und dann hat der von mir persönlich geschätzte Karl-Josef Laumann, auch wenn er der CDU angehört hat, aber da ein Rechtgläubiger ist, wenn ich das sagen darf, hat gesagt, ich denke mal ein paar Wochen drüber nach. Die Sozis hatten vielleicht keine schlechte Idee. Und dort kann man jetzt nachgucken, ich weiß nicht, ob das 23 im Dezember war, wo auch immer, Pressemitteilung dann vom Ministerium, wurden knapp 30 Kassenarztsitze auf Kosten des Landes ausgeschrieben. Kreis Höxter, weiß ich, Kreis Paderborn, Euskirchen, Gelsenkirchen. Kann man jetzt sagen, 30 sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber das war mal etwas Konkretes, wo ich auch sagen kann, ich als Landtagsabgeordneter hatte die Idee, weil ich ein paar Paragraphen mal durchgelesen habe. Und am Ende habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen den Minister überzeugen können, der hat es gemacht. Und
30 ist nicht wenig, wenn man es auch wiederum so sieht. Ne? Also damit sind trotzdem, ich bin ja dafür, wir müssen auch immer wieder diese kleinen Erfolge nehmen. Und ich finde, das ist gar kein kleiner Erfolg, weil 30 Plätze sind 30 Plätze, Sitze, die vielen Leuten helfen. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur einem Menschen dadurch geholfen ist, sondern diese Sitze versorgen viele.
Das sind so die Punkte, wo Politik dann wirklich reagieren kann. Und nach der Flutkatastrophe 21 wurden im Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg auch noch zusätzlich Therapieplätze wegen dieser Situation geschaffen. Also es gibt Möglichkeiten. Man muss nicht immer auf Bundespolitik verweisen, Und ich habe für mich, und das motiviert mich dann jeden Tag an solchen Erfolgen, ich danke dir, dass du es als großen Erfolg bezeichnest. Ich bin da ein bisschen, backe kleinere Brötchen, aber das sind so Dinge, die mich motivieren, weil es zeigt, auch wenn du nicht in der Regierung bist und nur ein kleiner Landtagsabgeordneter, kannst du doch mit ein paar Ideen echt was bewirken und den Leuten helfen.
Deine Bescheidenheit bricht ja auch für dich. Also das muss man auch an dieser Stelle dann einfach mal sagen. Ja, ich habe es erst diese Woche wieder in meiner Therapiestunde gehabt. Mach dich nicht kleiner, als du bist und feier auch mal die Erfolge ordentlich. Und dann darf man die auch mal groß machen, weil sie sind groß. Definitiv.
Danke ich dir, da ich aber in der Politik oft Größenwahn erlebe, möchte ich mich etwas abgrenzen.
Nein, und deswegen sage ich auch, also Bescheidenheit ist auch auf jeden Fall, das spricht ja auch für dich als Abgeordneter, definitiv. Wie kann die Politik das Ganze weiterhin sichtbarer machen? Wie schaffen wir es einfach, mehr in der Gesellschaft das ganze Thema zu stärken? Und, weil wir jetzt, ich gucke schon auf die Zeit, am Ende sind noch dein persönlicher Appell an die Leute draußen.
Politik kann und muss darüber reden und auch aufklären, am besten natürlich korrekt aufklären. Ich sage nochmal schnell, auch wenn wir am Ende sind, kurz Beispiel, was mich sehr geärgert hat. Wir haben, glaube ich, jetzt viele Jahre über die Legalisierung von Cannabis gesprochen. Mhm. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist über die Gefahren von Nikotin und Alkohol, wo zusammengenommen jedes Jahr etwa 160.000 Menschen in Deutschland sterben, von Cannabis null. Cannabis ist dennoch gefährlich, ohne Zweifel als Arzt, aber da merkst du daran, auch wenn Politik darüber spricht, gibt es ja sozusagen parteipolitisch motiviert unterschiedliche Schwerpunkte.
Absolut.
Also ich habe in meiner ärztlichen Weiterbildung bei der Ärztekammer gelernt, dass man natürlich über Cannabis reden muss, aber indem man es legalisiert, man ein Stück weit den Konsum auch zurückdrängen kann. Und die gleichen Ärztekammervertreter argumentieren dann anders in der Öffentlichkeit. So, da habe ich auch paradoxerweise in meinem eigenen Berufsstand das erlebt. Und das ärgert mich dann doch, weil einfach indem ich jetzt sage, Politik muss drüber reden, ist zwar richtig, aber machen wir uns nichts vor, da haben alle verschiedene Interessen. Und da sozusagen die Kompetenz in der Bevölkerung und Gesellschaft zu haben, was ist jetzt richtig, was kann ich für mich annehmen, das ist auch nicht einfach. Dafür gibt es Podcasts wie diesen beispielsweise und viele andere Projekte, aber das kann man ja nicht den Menschen allein überlassen. Das muss schon organisiert werden. Und Politik kann es organisieren, auch Landespolitik, ein Stichwort gemeindepsychiatrische Verbünde. Also wir werden viel in der Zukunft über Netzwerke, über Vernetzung reden, insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels. Da muss auch Geld reingesteckt werden. Und deswegen da mein Appell nur, jede und jeder kann in seinem Umfeld positiv über das Thema sprechen, kann, wenn man weiß, dass jemand in meinem Umfeld eine seelische Erkrankung hat oder sich unwohl fühlt, muss ihn sogar ansprechen, kann ihn ansprechen, alleine um dann helfen zu können oder zumindest mal zu zeigen, ich kümmere mich um dich. Und ich glaube, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, das Kümmern, das Achten aufeinander, das müssen wir ein Stück weit auch wieder lernen. Dafür setze ich mich jeden Tag ein, sozusagen in meiner Funktion und kann jeden nur einladen, das in seiner Funktion, in seiner Rolle auch zu tun.
Schöne letzte Worte. Simone?
Gefühle. Ich stehe ja für die Gefühle, ja. Genau. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer Politik und auch Regulatorik dahinter ein bisschen mehr verstanden haben. Ich fand uns jetzt ehrlich gesagt durchaus leichtgängig und sehr praktisch und pragmatisch und letzten Endes, es ist immer so einfach zu sagen, die da oben müssten mal. Also ich mach das nicht gerne, weil ich bin froh, dass es Menschen gibt wie euch beide zum Beispiel, die sagen, wir gehen dahin, wir übernehmen auch politische Verantwortung und am Ende geht es immer um die Menschen, aber es geht eben auch um die Menschen, die handeln. So und naja, es war jetzt nicht so ein wirklich druckreifes letztes Schlusswort, aber hoffentlich gefühlvoll.
Und wir sitzen auf Augenhöhe, wenn ich das hier so beschreiben darf, oder?
Das stimmt, das tun wir, würde ich schon sagen.
Komplett. Ich bin da bei euch beiden, das sind gute letzte Worte gewesen und ich kann auch nur noch mal sagen, Politik geht halt nicht von heute auf morgen. Das merke ich jetzt auch, wo ich jetzt mal wirklich mit im Game bin so ein bisschen und da reinschnupper und ich schnupper immer noch rein und bin noch gar nicht da angekommen, wo ich vielleicht mal hinkomme.
Der Lars will nämlich ein Revoluzzer werden eigentlich in der SPD, aber ich glaube, der lernt jetzt hier auch ein bisschen.
Ich lerne jetzt die Grenzen kennen, langsam. Wobei ich akzeptiere schlecht Grenzen und die werde ich auch ausreizen.
Ja, Revolution SPD ist auch schon ein paar Jahrhunderte her, muss man sagen.
Vielleicht. Da sitzt er, der neue Revoluzzer, okay. Da sitzt er.
Aber ich fasse das Ganze einfach nochmal in kurzen Worten zusammen. Seelische Gesundheit ist und bleibt und war vorher auch schon ein zentrales Thema für uns alle. Es betrifft jeden, auch wenn man nur Angehöriger ist, ob man Freund ist, Verwandter, sondern jeder hat mit diesem Thema zu tun. Politik muss Versorgung verbessern und Stigmatisierung abbauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir alle brauchen mehr Mut, vor allem aber auch in der Politik und im Alltag. Und das sind meine Abschlussworte zu dieser Runde. Danke euch beiden fürs Gespräch. Danke, Rodion, dass du dabei warst. Und danke, Simone, dass du dabei warst.
Ja, danke euch.
Sehr gerne, Lars.
Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.